Reformation ist zunächst kein theologischer Begriff. So wie wir ihn heute verstehen, bedeutet er den Bruch mit der Kirche, wie sie sich entwickelt hatte während des Mittelalters und die wir die römisch-katholische nennen. Was wir tatsächlich unter der Reformation verstehen sollten, war die Abwendung von den humanistischen Elementen, die während der Epoche des Mittelalters in die christliche Kirche eingedrungen waren.
Dies ist kein gewöhnlicher Ablass. Damit erbauen wir die Kirche des heiligen Petrus in Rom. Und ihr werdet an jeder Messe teilhaben, die dort gelesen wird, von heute an bis zum jüngsten Gericht.
Unser Herr Jesus Christus hat mit seinem Leben auf Erden, mit seinem Leiden und Tod, schon längst bezahlt für unsere Erlösung in Ewigkeit. Wie kann da irgendein sterblicher Mönch, Fürst oder Papst fordern, dass wir noch mehr bezahlen? In Sachen des Glaubens meine ich, dass weder ein Konzil, noch der Papst, noch sonst ein Mensch Macht über mein Gewissen hat. Und wo sie nicht mit der Schrift übereinstimmen, lehne ich Papst und Konzil und alle ab. Ein einfacher Laie, gewappnet mit der Bibel, ist mächtiger als der mächtigste Papst ohne sie.
Gerade als die Hochrenaissance im Süden Europas ihren Abschluss erreicht hatte, war im Norden Europas die Reformation ausgebrochen. Martin Luther nagelte seine 95 Thesen an die Kirchentür zu Wittenberg. Zwingli vollzog von Zürich aus seinen Bruch mit der Kirche von Rom. Ein wenig später brach England mit der römischen Kirche. Johann Calvin, der Genfer Reformator, schrieb sein Hauptwerk, Unterweisung in der christlichen Religion. Martin Luther übersetzte die Bibel ins Deutsche. Das bereitete den Boden für Übersetzungen in andere Sprachen vor, so dass die Leute die Bibel zum ersten Male selber lesen konnten. Die Bibel zeigte ihnen, dass der einzelne Mensch durch das Erlösungswerk Christi direkt zu Gott gelangen kann, allein durch den Glauben. Es war die Gnade allein. Wenn früher Leute in diese Kirchen kamen, waren sie ausgeschlossen von dem, was das eigentliche Zentrum ihres Gottesdienstes war, vom Altar, der hier im Chor stand, abgetrennt durch hohe Lettner aus Holz oder Eisen. Während der Reformation wurden sie oft entfernt. In dieser Kirche ging der Lettner hier oben entlang. Und dann stellte man die Bibel direkt an diesen Platz, wo der Lettner gewesen war. Um zu zeigen, dass die Lehre der Bibel den Weg öffnet für alle Menschen, damit sie direkt zu Gott gelangen. In früheren Zeiten haben die Christen oft die heiligen Haine abgeholzt, in denen die Heiden ihre Gottheiten verehrten. Sie taten das nicht, weil sie keine Bäume mochten, sondern wegen der besonderen religiösen Funktion dieser Bäume in den heiligen Hainen der Germanen. Ähnlich haben während der Reformation manche fanatischen Anhänger dieser Bewegung, mitunter sogar die Stifter solcher Bilder selber, vieles zerstört von den Statuen und Bildern der Heiligen und der Madonna. Wir wünschten uns, wir hätten sie für ein Jahrhundert oder so abgestellt in ein Lagerhaus. Dann hätte man sie später in einem Museum ausstellen können. Aber zu dem Zeitpunkt der Geschichte wäre das bestimmt zu viel verlangt gewesen. Für die Männer und Frauen der Reformation waren das keine Kunstwerke. Das waren Bilder der Anbetung, die im Weg standen, genau zwischen ihnen und Gott. Sie hatten entdeckt, dass die Bibel sagt, es sei nur ein Mittler, Jesus Christus. Und diese Bildwerke bedeuteten nun für sie das, was sie aus religiösen Gründen verworfen hatten. Was hatten sie verworfen? Erstens, dass die Kirche sich mit ihrer Autorität gleichwertig neben die Autorität der Bibel stellte.
Es gibt nur eine rechtmäßige Auslegung der Schrift. Und das ist die von der Kirche bestimmte.
Stellt euch die Schrift vor in den Händen des gemeinen Mannes. Wenn jeder Laufbursche und Schweinehirt sie liest in seiner eigenen Sprache und sie sich selbst auslegt, was dann?
Ja, dann hätten wir womöglich mehr Christen, Vater.
Zweitens, dass die Kirche festlegte, dass menschliche Werke nötig seien, um Christi Erlösungswerk zu vollenden.
Oh, wer ließe wohl seine Mutter in den Flammen, wenn er sie mit einer Münze aus Silber befreien könnte? Denn sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer sprengt. Kommt schon her damit, Leute.
Und drittens, seit der Zeit des Thomas von Aquin, hatte die Kirche immer stärker biblisches mit heidnischem Denken vermengt. Wir erinnern uns, dass für Thomas von Aquin der Wille gefallen war, nicht aber der Verstand. Diese Vorstellung führte allmählich zur Hochrenaissance des Südens, die auf humanistischen Idealen basierte. Der Mensch hatte sich selbst zum Mittelpunkt und Maß aller Dinge gemacht. Die Vermengung biblischer Lehre mit heidnischem Gedankengut schlug sich auf mancherlei Weise nieder. Raphael zum Beispiel schuf als Gegenstück zu seiner Schule von Athen, hier Plato und Aristoteles, ein gewaltiges Fresko an der Wand gegenüber. Es heißt die Disputa. Es handelt vom Wesen der Masse. Und Michelangelo stellte auf diesem Gemälde in der Sixtinischen Kapelle die heidnischen Prophetinnen auf eine Stufe mit den Propheten des Alten Testaments. In dieser Kirche predigte Wilhelm Farel, der frühe Reformator aus der französischen Schweiz. Hier hält er die Bibel hoch. Für Farel und die anderen Reformatoren galt nur die Heilige Schrift. Als Erasmus von Rotterdam eine nur begrenzte Reform der Kirche vertrat, sprach sich Farel entschieden dagegen aus, weil er grundsätzlich gegen einen Humanismus beider Seiten war. Den Humanismus der Renaissance und den sogenannten christlichen Humanismus des Erasmus. Erasmus leistete zwar einen Beitrag zur Reformation, indem er das Neue Testament im griechischen Urtext herausgab und darauf drang, dass es in alle Sprachen übersetzt würde. Aber sein christlicher Humanismus war kein konsequentes Christentum. Und so sprach sich Farel dagegen aus. Die Menschen brauchten Gottes Antwort in der Bibel. Durch sie wussten sie, wie man sich richtig verhält vor Gott. Aber wichtig waren für sie auch Gottes Gebote, und zwar über den Sinn des Lebens, was richtig sei und was falsch. Sie brauchten einen existierenden Gott, aber einen Gott, der so zu ihnen sprach, dass man ihn verstehen konnte.
Ich glaube, ich habe endlich die Wahrheit gefunden, und wie ich sie gefunden habe, war es, als wären die Tore des Himmels für mich geöffnet. Römer 1, Vers 17. Im Glauben lebt der Mensch und wird er gerecht. Nicht durch das, was er für sich selber tut. Sei es die Anbetung von Reliquien, das Singen von Messen, Pilgerfahrten nach Rom, Ablasskäufe für seine Sünden. Vielmehr im Glauben an das, was Gott schon getan hat für ihn durch seinen Sohn.
Dr. Martin, wenn ihr einen Christen allein im Glauben leben lasst, was soll dann an die Stelle all dessen treten?
Christus. Der Mensch braucht nur Jesus Christus.
Wenn Gott uns sagt in der Bibel, wie er ist, bedeutet das die ganze Wahrheit über Gott. Weil die Menschen endlich sind, das heißt, sie sind begrenzt, können sie kein erschöpfendes Wissen haben über Gott. Was sie aber haben, ist die Wahrheit über Gott. Und von dem, was Gott mitteilt in der Schrift, erlangen sie auch Wahrheit über Moral, über den Sinn und die Werte des Lebens. Die Bibel spricht auch über die Menschheit und über die Natur. Zum Beispiel, warum die Dinge existieren und warum sie diese oder jene Form haben. Für die Menschen der Reformation bedeutete es kein Problem, den Sinn und das Allgemeine, das Universale, herzuleiten aus den Individualitäten, dem Besonderen. Weil die Bibel eine Einheit zeigt zwischen dem Allgemeinen und dem Einzelnen, dem Besonderen. Sie gibt uns Wissen sowohl über Gott, Gott als das höchste Universale, als auch über den Menschen und die Natur. Ich muss jedoch betonen, dass die Reformation keineswegs ein goldenes Zeitalter war. Denn in manchen Dingen hielt sie sich nicht konsequent an die biblische Lehre, die doch die Reformatoren zu ihrem Maßstab machen wollten, nicht nur im religiösen Bereich, auch in der Lebensweise. Zum Beispiel denken wir nur an Luthers zwiespältige Position in der Frage der Bauernkriege. Und auch in manch anderen Bereichen zeigte man nicht sehr viel Eifer, die christliche Botschaft in der Welt zu verbreiten. Doch trotz so mancher schwerwiegender Inkonsequenzen kehrten die Reformatoren in ihrer zentralen Lehre wieder zur biblischen Verkündigung zurück und zu dem Beispiel der frühen Kirche. So wurde eine neue Tür geöffnet, nicht nur in religiöser, sondern auch in kultureller und in gesellschaftlicher Hinsicht. Diese Musik ist unmittelbarer Ausdruck der Reformationskultur, des biblischen Christentums dieser Epoche. Der Komponist ist Johann Sebastian Bach. Sein Werk ist ohne Zweifel der Höhepunkt all jener Musik, die von der Reformation inspiriert wurde. Hier in seiner eigenen Handschrift die Abkürzung von Deo Soli Gloria, Gott allein sei Ehre. Wir müssen wissen, dass die Reformation viele Aspekte hatte. Wenn die Veränderungen durch die Reformation auch nicht über Nacht kamen, sondern natürlich schrittweise, war doch gleich von Beginn an zu erkennen, wie die Lebensumstände sich wandelten aufgrund der Lehre der Reformation. Die Leitung der Gemeinden durch Laienälteste aus den Reihen der Gemeindemitglieder ebnete den Weg für eine weitere demokratische Entwicklung. Die Menschen sind, wie die Bibel lehrt, nach dem Bilde Gottes geschaffen. Das verleiht ihnen Würde. Zur Reformationszeit bedeutete dies, dass auch alle Berufe ihre Würde hatten. Der des ehrlichen Kaufmanns oder der Hausfrau genauso wie der des Königs. Andererseits sagt die Bibel, dass der Mensch gefallen ist. Er hat sich gegen Gott erhoben. Damit erklärte man sich zur Zeit der Reformation, dass der Mensch Größe und Würde, aber auch Grausamkeit besitzt. Die Menschen jener Zeit lebten in keiner zerrissenen Welt wie der moderne Mensch. Die Kunst war ein selbstverständlicher Bestandteil des Lebens. Die Reformation hatte eine enge Beziehung zur Kultur. Der Maler Lukas Cranach war Martin Luthers Freund. Hier ist Luther selbst und seine Frau, beide von Cranach gemalt. Luther und Cranach übernahmen sogar gegenseitig die Patenschaft ihrer Kinder.
Item am Freitag vor Pfingsten im 1521. Jahr kamen mir mehr gäng Antorf, dass man Martin Luther so verräterlich gefangen hätte. Denn da ihn des Kaisers Karols Herold mit dem kaiserlichen Kleid war zugeben, dem war vertraut. Aber sobald ihn der Herold bracht bei Eisenach in ein unfreundlich Ort, saget er...
Dies stammt aus Albrecht Dürers Tagebuch. Er hatte nicht vor, es zu veröffentlichen. Tatsächlich erwies sich die Nachricht von Luthers Gefangennahme als falsch. Zwar war sein Leben in Gefahr, aber seine Freunde hielten ihn versteckt.
Und des wahren christlichen Glaubens. Und lebt er noch, oder haben sie ihn gemördert, das ich nicht weiß, so hat er das gelitten um der christlichen Wahrheit willen. Diesen Mann verlieren, der doch Klärer geschrieben hat, der nie keiner in 140 Jahren gelebt, dem du einen solchen evangelischen Geist gegeben hast, bitten wir dich, o himmlischer Vater.
Dürer ist eindeutig ein Mann der Reformation, wie wir aus seinem Tagebuch ersehen. Er schrieb es zu dem Zeitpunkt, als man Martin Luther allgemein für ermordet hielt. Und er lässt sehr deutlich erkennen, dass er zurückblickte auf Männer, die vor der Reformation gewirkt hatten. Und das waren wohl Huss und Wycliffe. Huss hatte einen enormen Einfluss auf das damalige Deutschland. Und Dürer macht es uns sehr bewusst in seinen Aufzeichnungen, dass er zurückschaut auf diese Männer, die sein Werk so sehr inspirierten. Wenn man sich in der Tat einmal seine großen Werke über die Apokalypse ansieht, die schon entstanden waren, bevor Luther seine 95 Thesen an die Kirchentür anschlug, erkennt man die starke Wechselbeziehung zwischen Dürers Einstellung zur Bibel und den Kunstwerken, die er schuf. In den Besonderheiten seiner Schöpfungen drückt sich auch die Weltanschauung eines Künstlers aus. Diese scheint fast immer irgendwie durch. Und die Kunst, wie sie durch die Reformation inspiriert wurde, zeigt alle guten Merkmale ihrer Bindung an die Bibel. Für Dürer besaß Gottes Welt einen Wert, einen echten Wert, aber nicht als Selbstzweck, sondern als Gottes Schöpfung. Die Reformation brachte viele Kunstwerke hervor. Zum Beispiel die Aufrichtung des Kreuzes von Rembrandt. Hier malte Rembrandt sich selbst mit seiner Malermütze. Er richtete Christus am Kreuz auf und zeigte damit der Welt, dass seine Sünden Christus ans Kreuz gebracht haben. Sein Werk zeigt ihn uns als einen Mann der Reformation. Die Natur ist ihm weder gering, noch idealisiert er sie. Sie ist Gottes Schöpfung, an der man sich erfreuen soll. Hier ist Rembrandts Frau, die ihn erwartet. Man spürt Liebe und Zärtlichkeit. Rembrandt hatte erkannt, dass Christus der Herr allen Lebens ist. Aus dem, was wir gesehen haben, wird schon klar, dass das Urteil, die Reformation verpöhne Kunst und Kultur, oder sie produziere weder Kunst noch Kultur, natürlich totaler Unsinn oder unehrlich ist. Die Reformation hielt sehr viel von Kultur, sowohl in der Theorie wie auch in der Praxis. In der Theorie, weil diese Menschen, wenn wir uns einmal die niederländischen Denker vornehmen, wirklich glaubten an die Herrschaft Christi über das ganze Leben. Sie sahen die Natur als etwas Wunderbares an, die Blätter, die Blumen als etwas Schönes, weil sie Gottes Schöpfung sind. In der Praxis haben sie tatsächlich sehr viel Kultur hervorgebracht. Sie wuchs förmlich zu einem gewaltigen Strom an. Die holländische Reformationsmalerei ist einer der Höhepunkte der Malerei in der ganzen Welt. Diese Kunstwerke entstanden wie Gaben Gottes. Und besonders auch auf dem Gebiet der Musik, und das betrifft auch Luther persönlich. Dies Buch enthält die Psalmen in Vertonung. Es stammt aus Genf. Manche Leute meinten, sie seien so weltlich, dass sie sie ironisch als Genfer Tänze bezeichnen. Martin Luther war selbst ein sehr guter Musiker. Er hatte einen schönen Tenor und seine Instrumente spielte er mit Geschick und Werf. Luthers Freund, der Musiker Johann Walter, edierte das Wittenberger Gesangbuch. Luther schrieb dazu in seinem berühmten Vorwort:
Auch dass ich nicht der Meinung bin, dass durchs Evangelium sollten alle Künste zu Boden geschlagen werden und vergehen, wie etliche abergeistliche Vorgaben, sondern dass ich sie alle, und besonders die Musik, gerne als dessen Diener sehe, der sie gegeben und geschaffen hat.
So wie der Lettner, der die Gemeinde vom Altar trennte, entfernt wurde, weil die offenliegende Bibel den Menschen einen direkten Zugang zu Gott verschaffte, so wurde der Gemeinde auch erlaubt, sich Gott im Gesang, im Lied direkt zu nähern. zum ersten Mal seit vielen Jahrhunderten. Luther selbst schrieb das Lied »Ein feste Burg ist unser Gott«. Bis zu einem gewissen Punkt in der Entwicklung der Renaissance hätte alles sich noch zum Guten wenden können oder zum Schlechten. Freiheit wurde errungen. Sowohl im Norden durch die Reformation als auch im Süden durch die Renaissance. Aber im Süden kam es zu Zügellosigkeit. Der Grund war, dass der Humanismus der Renaissance nicht wusste, wie man einen Sinn findet in den Einzelerscheinungen für das Besondere, auch nicht etwas Gültiges im Bereich der Moral. Humanismus, der den Menschen als zentralen Punkt ansieht, findet schließlich überhaupt keinen Sinn für den Menschen. Aber im Norden, wo sich die Männer der Reformation an die Heilige Schrift hielten, gewannen sie den Sinn und die Totalität des Lebens zurück und die Natur offenbarte sich ihnen als etwas Schönes. Der Mensch fand eine Berechtigung zur Größe und er fand auch eine Berechtigung zur Freiheit, aber im Rahmen der ewig gültigen Werte. Man kann es so sagen, die humanistischen Elemente der Renaissance gipfelten in der Lehre von der Selbstbestimmung des Menschen. Die Reformation fand zurück zu dem unendlichen persönlichen Gott, der nicht im Schweigen verharrt, sondern der in der Bibel gesprochen hat.
Es sei denn, man überzeuge mich durch die Schrift. So bin ich an meinen Glauben gebunden, durch den Text der Bibel. Mein Gewissen ist gefangen im Worte Gottes. Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen.
Wenn wir schon von den Ergebnissen der Reformation sprechen, sie brachte enorm viel Freiheit. Und wir müssen stets beides zusammen erwähnen. Das Vorrangige und die Hauptsache ist, es galt nicht länger das Gebot, durch gute Werke sich selbst den Zugang zu Gott erst zu verdienen. Nicht länger war es nötig, dass man sich die Gnade Christi verdient. Man muss sie sich vorstellen, diese furchtbare psychische Sklaverei. Wenn man sich nämlich selbst 100-mal schlägt, um sich die Gnade Christi zu verdienen, woher soll dann einer wissen, dass er sich nicht 101-mal kasteien soll oder 102-mal? Eine furchtbare Sklaverei. Lesen wir dann plötzlich im Evangelium die frohe Botschaft, dass Christus alles getan hat und akzeptieren das mit den leeren Händen des Glaubens, sind wir plötzlich wieder frei von dieser schrecklichen, furchtbaren Fessel, von der ich gesprochen habe. Es bringt so viel mehr Freiheit, weil es wirklich eine furchtbare Fessel ist für den Menschen als einem sterblichen Wesen, wenn er handeln soll wie Gott. Oder bestimmen soll, was absolut ist, oder es versuchen, weil wir es ja nicht können. Und das ist doch eine Fessel. Und dann haben wir mit einem Mal in der Bibel selbst das Wort, was uns den Maßstab gibt. Wir sind frei, frei zu handeln, nämlich ob es nun in der Wissenschaft ist, oder moralisch, oder in gesellschaftlicher Hinsicht, oder im persönlichen Bereich. Wir sind frei, uns zu bewegen innerhalb der Grenzen, die die absoluten Werte der Schrift uns setzen.